Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Warum es gefährlich werden kann, wenn sich die Behörden eher der Politik als dem Bürger verpflichtet fühlen. Darüber sprechen wir heute Vormittag in SWR 1 Leute. Und dazu darf ich ganz herzlich begrüßen Wolfgang Seibel. Herzlich willkommen.
Ja, guten Morgen.
Sie sind Professor für Innenpolitik und öffentliche Verwaltung an der Universität in Konstanz. Und Sie benennen ein Beispiel als trauriges Paradebeispiel für Verwaltungsversagen. Welches ist es?
Das ist für mich immer Ereignis im Duisburg am 24. Juli 2010 gewesen,
also die sogenannte
Love Parade, wo ja 21 Menschen gestorben sind, überwiegend junge Menschen, und über 600 sind verletzt worden, zum Teil schwer verletzt, zum Teil auch mit nachhaltigen psychischen Belastungen oder physischen Schäden. Und es war sehr schnell klar, dass das mit schweren Fehlern in der Duisburger Stadtverwaltung zu tun hatte. Zum Teil vielleicht auch der Polizei, aber im Wesentlichen hätte diese Veranstaltung erst gar nicht genehmigt werden dürfen. Und das war auch bekannt innerhalb der Stadtverwaltung Duisburg. Die Genehmigungsbehörde selbst hatte das genauso festgestellt, dass die Genehmigungsvoraussetzungen fehlten. Aber es wurde dann kommunalpolitisch sozusagen durchgedrückt, die Veranstaltung trotzdem durchzuführen.
Und für Sie war das der Anlass, sich auch mit Verwaltungsdesastern intensiv auseinanderzusetzen. Dieses Durchdrücken, haben Sie da Strukturen ausmachen können, Muster, die vielleicht nicht nur für Duisburg gelten? Woran liegt es?
Naja, noch wissen wir das nicht so ganz genau. Ich sag mal wir, weil ich erforsche das ja nicht alleine, sondern auch mit Studierenden, auch mit wissenschaftlichen Mitarbeitern. Aber ich denke schon, dass es sich abzeichnet, dass wir da Muster erkennen. Also etwa die Politisierung einer rein fachlichen Entscheidung, das ist etwas, was wir in der öffentlichen Verwaltung mitunter antreffen. Es gibt Anreizlagen, wenn man so will, für Politikerinnen und Politiker auch auf der kommunalen Ebene Dinge zu tun, von denen man eigentlich weiß, dass sie sich am Rande des Rechtmäßigen bewegen, aus kommunalpolitischen Gründen, vielleicht auch in dem einen oder anderen Fall, wenn sich jemand profilieren möchte. Das ist eigentlich nicht so sehr neu. Was in diesem Fall, im Fall Duisburg, so tragisch war, das war, dass Kommunalpolitiker nicht gesehen haben, dass sie mit einem solchen Verhalten buchstäblich Leib und Leben von Menschen gefährden. Und das ist natürlich dann auch ein Zeichen von ganz besonderer Verantwortungslosigkeit.
Ja, der Oberbürgermeister Adolf Sauerland wurde dann anderthalb Jahre nach der Katastrophe bei einem Bürgerentscheid abgewählt. Damit wurde zum ersten Mal ein OB in NRW abgewählt. Ist das dann der richtige Weg, dass dann ein Bürgerentscheid darüber entscheidet?
Das ist ein ganz schwieriges Thema, weil auf der einen Seite muss jemand auch symbolisch gerade stehen für solche gravierenden Fehler. Und wahrscheinlich wäre es besser gewesen, wenn ich das mal so drastisch ausdrücken darf, wenn Herr Sauerland gleich am Tag nach dieser Katastrophe zurückgetreten wäre, um dieses symbolische Bedürfnis ja auch der unmittelbar Betroffenen, gerecht zu werden.
Wenn ich mich richtig erinnere, hat er aber lange gesagt, ja, auch eine Entschuldigung sieht er nicht ein.
Ja, also für meine Begriffe und nach dem, was wir inzwischen wissen über die Vorgänge in Duisburg, ist Herr Sauerland auch zum Teil zu Unrecht zur Symbolfigur dieses Verwaltungsversagen geworden oder gemacht worden. Wenn man sich den Fall näher ansieht, dann gab es Schlüsselpersonen, die wesentlich größere Verantwortung getragen haben für diese desaströse Fehlentscheidung als nun ausgerechnet Herr Sauerland, die aber längst nicht so im Licht der Öffentlichkeit standen. Das betraf vor allem höhere Kommunalbeamte, die sich auch unmittelbar in die fachliche Genehmigungsentscheidung eingemischt haben.
Ja, da gab es 10 Beteiligte, die Love Parade geplant und dann auch durchgeführt hatten. Allerdings hat das Oberlandesgericht Düsseldorf den Beschluss des Landgerichts Duisburg, dem Antrag der Staatsanwaltschaft auf Eröffnung des strafrechtlichen Hauptverfahrens gegen diese 10 dann nicht stattgegeben. Wo liegt der Skandal im Skandal, Wolfgang Seibel?
Das, was man als, wie Sie sagen, Skandal im Skandal bezeichnen kann, ist die Tatsache, dass diese gravierenden Verwaltungsfehler, die da in Duisburg im Jahr 2010 passiert sind, weder durch einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss noch durch einen Sonderermittler zum Beispiel, wie wir das in anderen Fällen hatten, aufgearbeitet worden sind. Es hat ein strafrechtliches Verfahren gegeben vor dem Landgericht in Duisburg, was auch mühsam genug durchzusetzen war. Aber das ist eben nur die strafrechtliche Seite der Geschichte. Und der Gesamtzusammenhang der Fehlentscheidungen, die ganz bewusst, also im vollen Bewusstsein auch ihrer tatsächlichen Rechtswidrigkeit und der Gefährdung von Leib und Leben von Menschen in der Stadtverwaltung Duisburg getroffen worden sind, über die wir inzwischen recht gut Bescheid wissen, jedenfalls von Seiten der Wissenschaft. Dafür muss ja dann auch der Staat, der es nicht vermocht hat, Leib und Leben von Menschen zu schützen, die Verantwortung so übernehmen, dass wenigstens Mühe erkennbar wird, die Ursachen tatsächlich auch näher zu betrachten. Nicht zuletzt eben auch deshalb, um Präventivwissen zu entwickeln. Man möchte ja gerne wissen, woran es gelegen hat. Nicht nur, um zum Beispiel den Hinterbliebenen der 21 Todesopfer gerecht zu werden, sondern auch, um zu verhindern, dass sich derartige Dinge wiederholen.
Die Prävention ist natürlich auch ein wichtiges Feld in Ihrer Forschung. Was haben Sie denn ausmachen können? Wie hätte dort reagiert werden müssen?
In diesem Fall waren die Dinge recht einfach, denn die Love Parade hätte nie genehmigt werden dürfen. Es war sonnenklar, dass die gesetzlichen Sicherheitsbestimmungen auf dem vorgesehenen Veranstaltungsgelände, es war ein stillgelegter Güterbahnhof in Duisburg, dass die nicht zu erfüllen waren. Das betraf insbesondere auch die Fluchtwege. Der private Veranstalter hatte selbst einräumen müssen, und zwar wiederholt. Es wurde auch aktenkundig gemacht, dass lediglich ein Drittel der Gesamtbreite der Fluchtwege sichergestellt werden konnte. Und dann hätte die Behörde, also die Genehmigungsbehörde in Duisburg, eben schlicht Nein sagen müssen. Dass das nicht passiert ist, lag nicht an der Genehmigungsbehörde selbst, wo die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das auch klar so zum Ausdruck gebracht haben, sondern an höheren Kommunalbeamten, die dann ganz massiv darauf gedrungen haben, dass die Veranstaltung unter allen Umständen durchgeführt wird. Und das ist natürlich einfach nur verantwortungsloses Handeln. Das kann man erklären. Das kann man dadurch erklären, dass hier eben tatsächlich dann Gesichtspunkte von politischem Prestige, es ging ja schließlich auch um das Ansehen der Stadt Duisburg, ein höheres Gewicht hatten als der Schutz von Leib und Leben von Menschen. So brutal und kurz muss man das leider ausdrücken.
Ja, und der Love Parade-Veranstalter Rainer Schaller hat die moralische Verantwortung übernommen. Sie haben es eben schon mal angedeutet, die Eigentlichen wurden nicht zur Verantwortung, zur Rechenschaft gezogen. Wie hätte das passieren können, dass der Staat auch dort eingreift?
Ja, der Staat hat zumindest dann eine unbedingte Pflicht, und das ist Sachaufklärung zu betreiben. Ich meine, man muss sich ja auch vor Augen führen, wenn wir auf eine große Veranstaltung gehen, dann gehen wir wie selbstverständlich davon aus, dass hier die Sicherheitsbestimmungen eingehalten werden. Das ist natürlich die Aufgabe von Genehmigungsbehörden, gerade auch im kommunalen Bereich bei solchen Gelegenheiten. Das betrifft ja auch andere Großveranstaltungen, wie zum Beispiel Sportveranstaltungen und dergleichen. Das ist so in Fleisch und Blut bei uns übergegangen, was ja ein gutes Zeichen ist, weil wir Vertrauen in die öffentliche Verwaltung haben. Wenn der Staat, also die öffentliche Verwaltung, dieses Vertrauen derart massiv verletzt, dass tatsächlich Menschen sterben, ist das Mindeste, was passieren muss, dass aufgeklärt wird, woran hat es gelegen. Und zwar auch jenseits des strafrechtlich Relevanten. Die strafrechtliche Seite ist eine, aber man muss eben tatsächlich rekonstruieren, wann ist von wem welche Entscheidung getroffen worden. Und dazu, zu dieser Aufklärung, hat sich bislang weder der Landtag von Nordrhein-Westfalen noch die Landesregierung durchringen können. Das ist das, was man einen Skandal im Skandal nennen muss.
Und vermutlich wird das auch nicht mehr passieren. Oder welche Vermutung haben Sie?
Das kommt ganz darauf an. Ich meine, wir haben Fälle. Ich nenne mal das Beispiel Hillsborough 1989 in Großbritannien, wo es über 80 Tote bei einer Fußballveranstaltung gegeben hat. Es hat buchstäblich fast 3 Jahrzehnte gedauert, bis das aufgeklärt wurde. Also ich würde nach dem Motto, die Hoffnung stirbt zuletzt, auch im Fall Love Parade die Hoffnung nicht aufgeben, dass irgendwann die Landesregierung oder auch die politischen Parteien in Nordrhein-Westfalen ihre Pflicht tun und endlich aufklären, woran es gelegen hat, und dann die Verantwortlichkeiten klar nachzeichnen.
Wolfgang Seibel in SWR1 Leute, Sie wurden mit einem 5-jährigen Forschungsprojekt betraut, Schwarze Schwäne in der Verwaltung. Das geht auf den Philosophen Karl Popper zurück. Die Logik der Forschung bedeutet, nur weil alle bekannten Schwäne weiß sind, heißt nicht, dass alle Schwäne weiß sind. Aber was bedeutet das jetzt für Ihr Forschungsprojekt bezogen auf die Verwaltung?
Ja, das kann man eigentlich beginnen mit einem Loblied auf die Verwaltung. Denn diese Ereignisse, mit denen ich mich nun in meiner Forschung befasse, also schwerwiegendes Verwaltungsversagen in dem Sinne, dass auch wirklich Menschen zu Schaden kommen, das ist ja sehr selten. Unsere Verwaltung, jedenfalls die in Deutschland und in anderen entwickelten demokratischen Rechtsstaaten, ist ja hochprofessionell. Und man kann sich, wie ich vorhin schon gesagt habe, ja darauf verlassen, wenn man auf eine Veranstaltung geht oder wenn man über eine Brücke fährt mit dem Auto, dass hier die öffentliche Verwaltung, die Behörden, zum Beispiel die Baubehörde, ihren Job gut gemacht haben. Aber wenn es dann trotzdem passiert, wenn eine Brücke einstürzt oder wenn ein Stadtarchiv einstürzt, wenn eine Eissporthalle wie in Bad Reichenhall einstürzt, dann müssen ganz besondere Gründe vorgelegen haben. Und die Tatsache, dass diese Ereignisse sehr selten sind, heißt ja erstens nicht, dass sie unbedeutend sind und zweitens auch nicht, dass man daraus nichts lernen könnte.
Also Verwaltungsdesaster mit schwerwiegenden Folgen, das sind für Sie die schwarzen Schwäne.
Richtig.
Vermutlich wollen Sie die nicht sammeln, sondern die Einzelfälle untersuchen, um da den Strukturen näher zu kommen.
Ja, die Idee, die dahinter steckt, ist eigentlich recht einfach. Wenn wir sagen, diese Fälle sind selten und eigentlich unwahrscheinlich, dann müssen die Mechanismen, die sie zustande bringen, ganz besonders stark gewesen sein. Und wenn das der Fall ist, dann müssen dieselben Mechanismen, also zum Beispiel ökonomische Anreize oder auch politischer Druck, unter Bedingungen, die weniger günstig sind wie rechtsstaatliche Strukturen, umso mehr wirken. Und ich glaube, wir haben viel Anschauungsmaterial, dass das in weniger gut entwickelten Rechtsstaaten auch genau der Fall ist.
Lässt sich denn da über Dunkelziffern reden oder schließen die sich aus, weil die schwerwiegenden Folgen würden natürlich sowieso bekannt?
Das ist eine gute und berechtigte Frage. Wir wissen tatsächlich über die Dunkelziffer, das ist die Natur der Dunkelziffer, nichts, aber im Großen und Ganzen können wir schon davon ausgehen, dass diese schwerwiegenden Fälle von Verwaltungsversagen sehr selten sind. Und wenn sie vorkommen, dann werden sie jedenfalls normalerweise in demokratischen Rechtsstaaten auch sehr genau untersucht. Ganz ähnlich wie Flugzeugunfälle zum Beispiel. Die sind ja auch sehr, sehr selten geworden. Aber das eben nur deshalb, weil man ganz genau hingeguckt hat, woran es dann im Einzelfall gelegen hat.
Innerhalb dieses Forschungsprojekts hat sich da Ihre persönliche Einstellung zum Thema Ämter und Behörden verändert?
Ja und nein. Also meine positive Grundeinstellung zur Verwaltung, auch zur Bürokratie, wenn Sie so wollen, die hat sich dadurch nicht verändert. Zum Teil auch, wenn man sieht, wie mitunter auch Verwaltungsangehörige sich gegen Fehlentscheidungen gestemmt haben, ist diese positive Grundeinstellung bei mir sogar noch gestärkt worden. Aber was mir deutlicher ins Bewusstsein gedrungen ist, das ist, wie wichtig es ist, dass wir gerade junge Leute, die in den öffentlichen Dienst streben, besser ausbilden in Führungswissen, Führungsverantwortung insbesondere. Und dass man eben nicht nur die Gesetze kennen muss, sondern man muss auch wirklich einen Sinn für Verantwortung haben. Das macht diese Ämter ja auch so wichtig.
Wolfgang Seibel, Sie können das sagen. Wo liegt die eigentliche Machtquelle innerhalb der Verwaltung?
Die eigentliche Machtquelle liegt, und sie sollte dort auch liegen, bei den gewählten politisch Verantwortlichen, die an der Spitze der Verwaltung stehen. Letzten Endes ist das natürlich die Regierung, es ist auch in einer Großstadtverwaltung zum Beispiel, sind es die kommunalen Wahlbeamten. Aber diese Macht teilt sich natürlich auch auf. Es gibt dann die Parteien, die mehr oder weniger großen Einfluss auf die Kommunalpolitik haben. Aber die Machtzentren, also auch jenseits der formalen Entscheidungsbefugnisse, sind eigentlich in einem demokratischen System, in dem wir leben, relativ gut ausfindig zu machen.
Und inwieweit gibt es einen Vertrauensverlust, wenn die Glaubwürdigkeit einmal verloren gegangen ist, wenn es so ein Verwaltungsversagen, wie Sie es erforschen, eben vorhanden ist, wenn es das gibt?
Ist es ja, wie wir vorhin schon festgestellt haben, glücklicherweise so, dass diese krassen Fälle selten sind. Also man wird jetzt nicht davon reden können, dass das Vertrauen in das ordnungsgemäße und professionelle Handeln der öffentlichen Verwaltung dadurch grundlegend erschüttert worden ist, dass da in Duisburg 21 junge Menschen gestorben sind oder dass in Bad Reichenhall eine Eissporthalle zusammengebrochen ist und 15 Menschen übrigens dabei gestorben sind. Aber in dem Moment, wo dann die Politik, sage ich mal sehr pauschal jetzt, die Konsequenzen nicht zieht und das nicht eben aufklärt und sich Mühe gibt, erkennbar Mühe gibt, daraus zu lernen. Das ist etwas, was dann natürlich mindestens bei den mittelbar Betroffenen doch ernsthafte Zweifel auslöst.
Haben Sie denn den Eindruck, die Politik bemüht sich, das aufzuklären?
Das ist in Deutschland sehr selektiv, also auf gut Deutsch eben mal ja, mal nein. Und wir sehen, dass wir etwa beim Behördenversagen bei den NSU-Morden eine ganz rigorose Aufklärung haben. Auch bei fast allen Fällen, die große öffentliche Aufmerksamkeit erfahren haben, wie zum Beispiel bei dem Fall Amri, also dem Anschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz Ende 2016, wo 12 Menschen gestorben sind. Also in dem Moment, wo öffentlicher Druck herrscht, da ist eine solche Aufklärung auch in Deutschland fast die Regel, muss man sagen. Aber sie ist leider keine Routine. Wir haben andere positive Beispiele. Ich nenne mal die Niederlande, wo wir eine unabhängige Dauerkommission haben, den sogenannten Dutch Safety Board oder auf Niederländisch Onderzoeksraad, der regelmäßig und auch ganz ohne Initiative der Politik solche schweren Fälle von Behördenversagen aufklärt. Das wäre ein gutes Beispiel auch für Deutschland.
Das wäre gerade meine nächste Frage gewesen. Gibt es Initiativen auch für Deutschland, so etwas zu installieren?
Nicht, dass es mir bekannt wäre. Das muss nichts heißen. Es kann solche Initiativen geben, ohne dass ich davon weiß. Aber es wäre wirklich sehr wünschenswert und ich würde mich freuen, wenn darüber auch im politischen Raum mal diskutiert würde, wie wir sicherstellen können, dass die öffentliche Verwaltung aus ihren eigenen schweren Fehlern lernt.
Wolfgang Seibel, als Politikwissenschaftler befassen Sie sich mit umstrittenen Projekten wie der Gaspipeline Nord Stream 2. Sie sagen, Deutschland kann mit diesem Projekt nicht gewinnen. Warum nicht?
Es ist wichtig, sich klarzumachen, dass im Hinblick auf diese zweite Gasleitung durch die Ostsee, also genannt Nord Stream 2, Deutschland innerhalb der Europäischen Union mittlerweile wirklich isoliert ist. Und das liegt daran, dass Deutschland und auch die deutschen Energiekonzerne im Verein mit der Bundesregierung, muss man leider sagen, lange Zeit geglaubt hat, sich hinwegsetzen zu können über die EU-Regelungen, die es für den Energiemarkt gibt. Und das betrifft insbesondere das sogenannte dritte Energiepaket der EU von 2009, mit dem der Energiemarkt vor allem liberalisiert wurde. Aber dieser Wettbewerb, der dadurch erzeugt wurde, war gerade für Deutschland im Rahmen der Energiewende auch besonders wichtig, weil dadurch überhaupt erst die Wettbewerbsfähigkeit von alternativen Energien hergestellt werden konnte. Das heißt, die Bundesregierung verfolgt hier eine Position, die auch in sich sehr widersprüchlich ist, aber vor allem klar gegen die Abmachungen auf Ebene der EU verstößt.
Also Sie sagen, die wirtschaftlichen Gründe waren die ausschlaggebenden.
Ja, es war sogar buchstäblich eine Politik des Germany First, also Deutschland zuerst, ein absoluter industriepolitischer Egoismus, so muss man es leider sagen, der Deutschen. Das ist auch übrigens genauso formuliert worden in einem offenen Brief, den mehr als 100 Abgeordnete des Europaparlaments im November 2018 an die Bundeskanzlerin geschrieben haben. Da heißt es also mit leicht verhaltenem Pathos, dann Frau Bundeskanzlerin, nehmen Sie Abschied von einer Politik des Germany First, also man kann sagen à la Donald Trump, der ja bekanntlich sagt America First, und die Deutschen verfolgen hier, ob sie das wahrhaben wollen oder nicht, eine Politik des energiepolitischen Egoismus, der natürlich auf EU-Ebene keine Zukunft haben kann.
Wobei Deutschland ja nicht ganz alleine dasteht. Österreich gehört ja auch noch dazu. Warum?
Ja, sicher. Österreich und französische Firma. Aber es ist ja bemerkenswert, dass gerade der französische Präsident Anfang Februar dieses Jahres die Deutschen sozusagen zur Vernunft gerufen hat, dadurch, dass sichergestellt wurde, dass eben die Regelungen des dritten Energiepakets der EU auch für Nord Stream 2 gelten müssen. Das heißt, Deutschland muss jetzt zusehen, wie es zurande kommt mit der Geltungskraft des dritten Energiepakets. Und das kann eigentlich nur heißen, das Projekt zu stoppen. Denn dafür hat sich ja inzwischen auch der Spitzenkandidat der EVP für die Europawahlen und mutmaßliche nächste Kommissionspräsident der EU, Manfred Weber, in der letzten Woche deutlich ausgesprochen. Die einzigen, die eigentlich noch dafür sind, von nennenswertem Einfluss in Deutschland, sind die Sozialdemokraten und auch die sind international, was Nord Stream 2 betrifft, isoliert.
Aber da gibt es natürlich auch die Befürchtung, könnte ein Stopp nicht Entschädigungszahlen an den russischen Gazprom-Konzern nach sich ziehen? Wie sieht es damit aus?
Ich bin kein Jurist, ich kann das nicht beurteilen, aber man muss ja daran erinnern, dass Deutschland solche Entschädigungszahlungen bei der Energiewende auch sehenden Auges und man kann fast sagen, ohne mit der Wimper zu zucken, in Kauf genommen hat. Darüber gibt es ja nun Rechtsstreitigkeiten, auch gerade mit der Atomindustrie. Und dann muss man sich fragen, was ist uns die Sache wert? Jedenfalls ein Kurs, mit dem wir uns energiepolitisch ins Abseits manövrieren innerhalb der EU, kann ja kein vernünftiger Kurs sein.
Sie haben gesagt, Deutschland kann dabei nicht gewinnen. Wie kann denn jetzt überhaupt ein Vorgehen noch aussehen, ein diplomatisches Vorgehen? Sie waren gerade ein paar Tage auch in Moskau. Wie ist die Haltung da Deutschland gegenüber?
Die Haltung jetzt in Moskau generell Deutschland gegenüber ist eigentlich von kritischer Distanz geprägt. Das muss man so nüchtern sagen. Wobei die Leute, mit denen wir als Wissenschaftler oder auch politische Praktiker, mit denen wir in Moskau reden, natürlich eine besondere Auswahl sind. Das sind Menschen, die grundsätzlich aufgeschlossen sind, auch dem Westen gegenüber, jedenfalls aufgeschlossen für den Dialog. Und im Hinblick auf das Gasgeschäft hat man in Russland dann die naive, wie ich finde, naive Auffassung, dass Deutschland sich doch bitteschön über EU-Regelungen hinwegsetzen möge. Und das ist ja genau das, was man eigentlich Russland sehr früh hätte verständlich machen müssen, dass Deutschland auf diesem Schlüsselbereich der Industriepolitik nicht allein handeln kann. Und dass das dritte Energiepaket der EU selbstverständlich für Deutschland bindend ist.
Und bei Nord Stream 2 hat man den Eindruck, ja, es bedient die Oligarchen, die können sich da wie in einem Selbstbedienungsladen auch bedienen. Ist es so?
Ja, das ist ja nicht nur ein Eindruck, das ist ja interessanterweise auch durch ein Gutachten der staatseigenen russischen Sberbank im Mai, glaube ich, 2018 so formuliert worden oder wenigstens angedeutet worden. Das war ein russischer Analyst, Alexander Feck, der nachgerechnet hat, dass Nord Stream 2 für den Mehrheitsanteilseigner der Betreiberfirma, das ist ja Nord Stream, betriebswirtschaftlich desaströs ist. Und er hat das dadurch erklärt, dass eben Gazprom selbst quasi zum Selbstbedienungsladen für Freunde Putins, sage ich es mal, also für Oligarchen geworden ist, die Unteraufträge, vor allem im Bereich Logistik und Zielzulieferung, etwa im Röhrenbereich, zugeschustert bekommen haben auf massiven Einfluss des Kreml. Interessant ist, dass das eine russische Quelle so gesagt hat. Und dieser Mann ist daraufhin gefeuert worden und der Chef der Sberbank, German Gref, wurde gezwungen, sich öffentlich dafür zu entschuldigen. Aber die Tatsachen liegen ja auf der flachen Hand.
Dänemark hat ja das Verlegen von Nord Stream 2 Röhren durch seine Hoheitsgewässer bereits untersagt. Polen kritisiert die Leitung und sagt, sie sorgt nicht für Energiesicherheit in Europa. Spaltet letztendlich dieses Projekt Europa?
Ja, das ist ja ganz offensichtlich, dass Nord Stream 2 Europa spaltet. Auch das ist ja so durch alle Ebenen der EU ausgedrückt worden, durch die EU-Kommission, durch das Europaparlament. Ich habe ja die Erklärung dieser 100 Abgeordneten, an der übrigens maßgeblich der deutsche Grünen-Abgeordnete Reinhard Bütikofer beteiligt war, das habe ich ja erwähnt. Und Deutschland hat hier wirklich eine Verantwortung wahrzunehmen, denn die Bundeskanzlerin wird ja nicht müde, den Multilateralismus, das heißt also die Einbindung Deutschlands in die EU-Strukturen hervorzuheben und damit gegen die einseitige Politik der USA zu argumentieren. Aber Deutschland darf sich selbst im Energiebereich eben nicht genauso verhalten wie Donald Trump.
Ja, vielleicht ganz kurz noch zur amerikanischen Rolle auch bei Nord Stream 2.
Ja, die Amerikaner haben ja mit Sanktionen gedroht für Firmen, die sich an Nord Stream 2 beteiligen. Das ist eine sehr zweifelhafte Drohung, ganz offensichtlich. Aber es nutzt ja nichts, sich über die Amerikaner aufzuregen. Die Amerikaner unter dem derzeitigen Präsidenten sind nun mal so, wie sie sind. Und wir haben als Deutsche natürlich in der Abwehr dieser Zumutungen von amerikanischer Seite einen ganz besonders schwachen Stand, wenn wir selbst diejenigen sind, die EU-Regeln missachten. Das muss man in aller Deutlichkeit zu ausdrücken.
Aus Verwaltungsdesastern lernen, Wolfgang Seibel. Sie haben das Kapitel bei sich im Buch überschrieben mit die Grenzen des Pragmatismus und das beschreiben Sie ganz deutlich an dem Beispiel des Einsturzes der Schwimm- und Eislaufhalle in Bad Reichenhall. Wo hätte die Grenze des Pragmatismus 15 Menschen das Leben gerettet?
In Bad Reichenhall war es so, dass der Oberbürgermeister der Stadt einen Plan hatte für die Umgestaltung des gesamten Freizeitbereichs der Stadt. Und dieser Plan für sich genommen war absolut plausibel. Und es ist das gute Recht eines Oberbürgermeisters, nicht nur sich da, wie man so sagt, ein Denkmal zu setzen, sondern auch aktiv Stadtplanung in diesem Bereich zu betreiben. Es hatte allerdings der Stadtrat der Gemeinde Bad Reichenhall den Beschluss gefasst, diese Eissporthalle, zu der auch ein Schwimmbad gehörte, Grund zu sanieren. Das hätte ungefähr 5 Millionen Euro gekostet. Und der Bürgermeister, ganz pragmatisch, war der Auffassung, dieses Geld noch zu investieren in eine Halle, von der er selbst eigentlich wollte, dass sie abgerissen wird, dass das sich nicht lohnen würde. Und die Grenzen des Pragmatismus liegen genau da, wo man als verantwortlicher Spitzenbeamter, Oberbürgermeister, erkennen muss, wo es tatsächlich dann um so hohe Rechtsgüter geht, also es geht schlicht dann auch um die physische Sicherheit von Hallennutzern, dass man sich diese Art von latenter oder direkter Missachtung eines Stadtratsbeschlusses nicht leisten kann. Und das war dieser tragische Fall in Bad Reichenhall. Da sind eben 12 Kinder gestorben und 3 die kinderbegleitende Mütter. Und das auf dem Gewissen zu haben, das ist gewiss keine leichte Angelegenheit.
Das sind die tragischen Folgen. Gibt es für Sie in der Forschung auch positive Beispiele für eine Grenze des Pragmatismus?
Ja, ich habe ein Beispiel, wenn ich das nun anführen darf, ja zu Beginn meines Buches Verwaltung verstehen selbst angeführt. Ein Amtsarzt, der befragt wird durch die vorgesetzte Dienstbehörde einer Zollinspekteurin, die schwer krebskrank ist, 2 schulpflichtige Kinder hat, und der Amtsarzt soll darüber gutachten, ob diese Person noch dienstfähig ist. Er weiß ganz genau, dass sie nicht nur nicht dienstfähig ist, sondern dass sie in absehbarer Zeit sterben wird. Und um zu verhindern, dass sie nun auch noch den Nackenschlag erhält, dass sie für dienstunfähig erklärt wird und dass die Waisengelder für die Kinder unter Umständen gekürzt werden, lässt er den Fall ruhen. Und bis dann die vorgesetzte Dienstbehörde ihm Druck macht und sagt, wir wollen endlich das Gutachten haben, und dann ruft er an und schildert den Fall, und dann kriegt er dann ein paar Stunden später einen Anruf durch den zuständigen Abteilungsleiter, der sagt, wissen Sie was, Sie schreiben mir jetzt einen Brief und darin erklären Sie, dass Sie wegen Arbeitsüberlastung nicht in der Lage sind, dieses Dienstfähigkeits- oder Dienstunfähigkeitsgutachten vor dem Ablauf von weiteren 4 Monaten zu erstatten. Alle wussten, diese beiden Gesprächspartner am Telefon, was das bedeuten würde, nämlich dass auf tragische Weise, nämlich durch den Tod dieser Zollinspektorin, der Fall sich buchstäblich erledigen würde. Aber das ist eben pragmatisch gehandelt, und Pragmatismus, wie wir ihn vermutlich alle auch moralisch für richtig halten würden.
Aber da kommt ein wichtiges Wort, was Sie gerade anführen, nämlich die Moral und eine Ethik und gewisse Werte, die auch dazu gehören. Wo sollte man denn ansetzen, um vielleicht auch ein Verwaltungsversagen zu verhindern in Zukunft?
Also jedenfalls nicht mit, sagen wir, abstrakten Moralpredigten. Das nutzt wenig. Man muss an dem Verantwortungsbereich der Menschen, vor allem natürlich auch der Führungskräfte in der öffentlichen Verwaltung, ansetzen. Und das ist eine Komponente der Ausbildung, das hatte ich, glaube ich, vorhin schon mal angedeutet, die wir doch auch eher vernachlässigen, auch an den Universitäten, wie ich offen einräume. Aber natürlich gibt es Menschen mit einem stärker und einem weniger stark ausgeprägten Verantwortungssinn. Aber wenn man über solche Dinge entscheidet, wie zum Beispiel die Standfestigkeit von Gebäuden oder das öffentliche Gesundheitswesen oder auch ökologische Maßnahmen mit nachhaltiger Wirkung im positiven oder negativen Sinne, dann muss man eben an die Folgen denken. Und dafür braucht man ein Bewusstsein, was ich nicht nur aus dem Gesetz ablesen kann, sondern ich brauche Menschen in der Verwaltung, die sich der Bedeutung ihrer Aufgabe im positiven Sinne bewusst sind und eben in diesem Sinne Verantwortung zu tragen bereit sind.
Wir haben eben über Ethik, Werte, Moral gesprochen. Das sind alles Dinge, die man nicht verordnen kann. Wie glauben Sie, kann so etwas denn überhaupt gefördert werden?
Man kann das fördern, so wie man in anderen Bereichen auch der Privatwirtschaft ja die Rekrutierung, also die Auswahl und auch die Fortbildung, insbesondere von Führungskräften, organisiert. Und das Erstaunliche ist ja, dass profitorientierte Wirtschaftsunternehmen dafür sehr viel Geld ausgeben, Stichwort sogenannte Assessment Center, wo also tagelang Menschen erstmal bestimmten Situationen, bestimmten Stress auch ausgesetzt werden, und dann trifft man eine Auswahl, und die Verantwortung, die Führungskräfte in der Verwaltung tragen, ist ja mindestens so groß. wie wir an den hier besprochenen Beispielen ja auch gesehen haben, wie die Verantwortung, die ein Manager in der Wirtschaft trägt.
Aber Verantwortung ist immer das Stichwort. Sind die Menschen denn auch bereit, letztendlich die Verantwortung zu tragen? Denn wie so oft heißt es hinterher, ich habe davon nichts gewusst.
Meine Beobachtung, da darf ich jetzt auch wirklich mal aus meiner Erfahrung als Hochschullehrer sprechen, ist, dass die junge Generation heute sehr bereit ist, Verantwortung zu übernehmen, wenn sie in den Aufgaben, die damit verbunden sind, einen Sinn sieht. Das betrifft insbesondere zum Beispiel auch die internationale Verantwortung, die Deutschland trägt, etwa im Bereich von UNO-Friedenseinsätzen oder wenn es um Entwicklungshilfe geht. Aber wir haben ja auch nun in der inländischen Verwaltung viele verantwortungsvolle, also mit großer Verantwortung versehene Bereiche. Man muss nur auch da im Banalen und Alltäglichen das Wichtige erkennen. Es ist nun mal wichtig, dass eine Verwaltung gut funktioniert, gerade zum Beispiel, wenn es um die technische Infrastruktur geht, sogenannte kritische Infrastruktur. Und da brauchen wir natürlich Leute, die ihr fachliches Handwerk verstehen, aber auch Leute, die in diesem beschriebenen Sinne eben Verantwortungsbewusstsein haben.
Aber so wichtig doch letztendlich auch, dass jemand dann auch bereit ist, am Ende, wenn etwas passiert, die Verantwortung zu übernehmen und dass es auch Sanktionen gibt. Die gibt es ja auch so selten.
Ja, wir haben ein Problem mit der sogenannten Amtshaftung in Deutschland. Das ist sehr unzureichend geregelt, kurioserweise im bürgerlichen Gesetzbuch und nicht im allgemeinen Verwaltungsrecht. Aber das ist jetzt vielleicht wirklich ein Spezialthema. Also ich denke, es wäre schon viel geholfen, wenn wir in der Ausbildung künftiger Verwaltungsangehöriger den Akzent doch auch stärker auf die individuelle Führungsqualifikation, insbesondere die Führungsqualifikation, legen würden, als wir das bisher tun und dass wir da auch mehr investieren.
Wobei ja ein Problem durchaus ist, dass Gesetze in Deutschland von Beamten gemacht werden, zum Teil von denselben Beamten, die diese Gesetze später ausführen. Ist das sinnvoll?
Das ist nur bedingt sinnvoll. Das ist einfach ein Effekt der deutschen Verwaltungsgeschichte, die ja unter nicht parlamentarischen Bedingungen entstanden ist. Und da hat eben tatsächlich die Exekutive, also damit dann eben auch die Beamten, haben die für sie geltenden Gesetze selber gemacht. In den angelsächsischen Demokratien ist das typischerweise ganz anders. Ein amerikanischer Senator, der für einen Gesetzentwurf verantwortlich ist, hat einen Mitarbeiterstab manchmal von 100 Leuten. Das ist für einen deutschen Bundestagsabgeordneten gar nicht darstellbar. Aber man muss auch da sagen, im Großen und Ganzen funktioniert ja unsere Gesetzgebung auch relativ gut. Man muss nur die Problemzonen kennen und daran hapert es oft. Ja, denn wenn man die Problemzonen nicht kennt, dann kann man sie auch nicht unter Kontrolle bringen.
Gut, dass Sie die Problemzonen erforschen und auch weiter darüber berichten. Wir haben Links zu Ihrer Forschungsarbeit direkt auf unserer Seite swr1.de. Ich sage herzlichen Dank für den Besuch in SWR1, Leute.
Ich bedanke mich mal Ihnen sehr herzlich.
Eins gehört.